Ich dachte, es wäre keiner da.
Das sieht man.
Ich kann mich ohne Hose besser konzentrieren.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Und das ist auch exakt der Grund, warum die Frau Wollner und ich hier eben auch jede Woche ohne Hose sitzen, wenn wir euren Lieblingsflimmer-Podcast für euch aufzeichnen, weil wir uns auch ohne Hose einfach besser konzentrieren können.
Auf unsere Gäste zum Beispiel sage ich ganz hosenlos. Die gucken dann zwar manchmal ein bisschen irritiert und dumm aus der Wäsche, wenn wir so buchsenlos um die Ecke biegen, aber das ist dann ja auch immer schnell plausibel erklärt.
So.
In dieser Folge Lena Ojendowski und Craig Gillespie, letzterer ist seit Donnerstag mit seinem neuen Film Dump Money im Kino, da trägt die Hauptfigur auch keine Hose, sondern ein Katzenkostüm, und Lena ab Donnerstag im Film Frankie Five Star.
Zwei tolle Gäste mit zwei richtig tollen Filmen, also endlich mal wieder zwei Mal Kino und dann noch zwei so gute Gründe für euch reinzugehen. Legen wir los mit Lena und Frankie Five Star. Auf die Plätze, fertig, Hosen aus.
Du hast ein Date?
So ein Quatsch. Wer weiß, wo er hin will. Vielleicht bringt er irgendwas zum Sperrmüll. Oder er muss Fußcreme kaufen. Oder zum Finanzamt.
Alter, würde er dich nicht mitnehmen. Projekt Roman läuft wieder. Und wie?
Was? Nein, ich kann sowas doch gar nicht.
Ja, sei einfach du selbst. Nun, ein bisschen lockerer vielleicht. Und ein bisschen lustiger. Klitzekleines bisschen mehr zugewandt. Etwas offener, etwas mehr...
Wie du? Dann geh doch gleich du. Ich kann das nicht.
So geht's Frankie, eigentlich Elena, gespielt von Lena Ojendowski, jedes Mal, wenn irgendwas in ihrem Leben passiert, egal ob eine Party ansteht oder sie dann doch mal mit einem Jungen verabredet ist. Sie leidet unter einer dissoziativen Identitätsstörung, vorsichtig formuliert, zieht sich zurück in ihren eigenen Kopf und spielt jede noch so eventuelle Situation erstmal durch. Mit ihren komplett verschiedenen Alter Ego oder Egis, von denen sich einer dann am Ende durchsetzt und die entsprechende Handlung oder Reaktion auf etwas durchführt.
Das klingt erstmal komplizierter, als es ist, denn Regisseurin Birgit Möller hat einen wirklich filmischen Geniestreich ausgepackt, damit wir raffen, was in Frankie vor sich geht. Wann immer sie sich in ihren Kopf zurückzieht, wie du sagst, dann sehen wir so ein altes, kleines 20er-Jahre-Hotel. Das ist praktisch das Innenleben von Frankies Kopf. Sie fährt da immer mit dem Fahrstuhl hoch und trifft dann auf zum Beispiel die alte Concierge Frau Franke, auf den Pagen Frank, die femme fatale Ella und den kleinen jungen Lenny. Zum Beispiel unmittelbar für die, vermutlich für jeden, verwirrende Situation, als Frankies WG-Mitbewohnerin ihren Freund überredet, Frankie auf der gemeinsamen WG-Party zu küssen.
Lenny?
Lenny hat sich einfach rausgeschlichen.
Egal. Ist ein bisschen schummrig.
Ja, Dinge wie dieser Kuss passieren. Frankie fährt sofort Fahrstuhl in ihren eigenen Kopf und bespricht die Szene wie hier mit Frau Franke.
Jede dieser abgespaltenen Persönlichkeiten erfüllt dabei eine klare Rolle. Frau Franke, die besonnene Page Frank, ist der rebellisch-ungehorsame, kapitalismuskritische. Ella ist die femme fatale, als die Frankie sich auch gern mal einfach in ein Liebesabenteuer stürzen würde, aber nicht traut. Und Lenny ist das verspielte, unschuldige und unbeholfene Kind, das es doch irgendwie auch faustdick hinter den Ohren hat. Und manchmal, wenn Frankie gar nicht weiß, was sie machen soll, streiten alle gleichzeitig miteinander.
Und zur endgültigen Konfliktlösung würde ich vorschlagen, dass ich das mit der Party auf meine Schulter nehme.
Was willst du denn da? Kiffen?
Und dann den ganzen Abend auf dem Balkon stehen und darüber philosophieren, warum er nicht vom Haus abbricht.
Weißt du was? Das ist eine Frage der Statik und nicht der Philosophie. Und auf jeden Fall gewinnbringender, als stundenlang rumzuhopsen oder sich irgendwelchen Gitarre spielenden Schönlingen an den Hals zu werfen. Ich mach das.
Hallo?
Du kennst ja? Roman, du weißt ganz genau, dass Frankie...
Frankie möchte nicht, dass so
ein
Blödmann
wie du...
Keiner geht.
Du hast vorhin, als wir über den Film gesprochen haben, Anna, mal kurz Wes Anderson gedroppt.
Das stimmt.
Und da habe ich mich komplett wiedergefunden, weil tatsächlich es zumindest ein bisschen so aussieht, ne?
Es sieht so aus, als hätte Wes Anderson diesen Film inszeniert und unterwegs seine Farben verloren. Es ist alles ein bisschen gedeckter, nicht ganz so schrill. Dieses Hotel liebenswürdig nachgebaut und natürlich hat man diese Assoziation mit Grand Budapest Hotel, sofort, weil natürlich auch Page Frank in einem Pagenkostüm dasteht und den Fahrstuhl mehr oder weniger bedient. Das ist, finde ich, nicht den einzigen Kniff oder Clou an diesem Film. Ich finde das großartig gespielt von Lena Urzhendowski, die es ja wirklich schafft, alle Figuren, die wir im Hotel sehen, dann auch in der echten Welt zu spielen. Also sie ist dann das bockige
nicht,
Kind.
Nicht der irrtümliche, das irrtümliche Bild entstehen darf, dass sie diese ganzen Figuren spielt.
Nein, also die werden gespielt von SchauspielerInnen in ihrem Kopf, aber wenn diese Figuren dann quasi Herr oder Frau über ihr Hirn werden und sie in der echten Welt so reagiert, dann spielt sie ähnlich wie die Figuren unten. Also die haben jetzt keine visuelle Ähnlichkeit, aber eine spielerische Ähnlichkeit.
Sie übernimmt quasi deren Eigenschaften und setzt sie dann
warum
in ihrem.
Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, genau, möchte ich an dieser Stelle sagen. Und dieser Film ist tatsächlich, der ist so viel, ne? Der ist ein ganz normales Coming-of-Age-Ding. Das ist eigentlich auch eine Liebesgeschichte. Das ist auch ein Psychodrama, denn es geht ja, also um psychische Erkrankungen, beziehungsweise es geht um psychische Gesundheit. Das alles erzählt der Film mal nacheinander, mal übereinander, mal miteinander. Man muss da schon auch sich drauf einlassen. Das ist ein Gedankenexperiment, das ist auch ein filmisches Experiment unter der Regie von Birgit Möller. Ich habe es total gerne gesehen, weil es halt einfach so in. Es sind ja keine Pastelltöne, aber es ist so Wes Anderson reduziert durchgeknallt.
Genau. Und was Birgit Möller die ganze Zeit dabei schafft in ihrer Inszenierung, auch das finde ich wichtig für den Film, ist, dass es immer noch um Frankie geht. Also, dass immer noch diese junge Frau im Zentrum steht, die sich natürlich mit dieser psychischen Erkrankung auseinandersetzt. Aber es geht nicht um einen Film oder es geht nicht im Film um eine psychische Erkrankung, die anhand einer jungen Frau dargestellt wird. Auch das finde ich ganz wichtig, denn nur so funktionieren natürlich auch diese komödiantischen Elemente, die der Film hat, nämlich im Austausch, wann immer Frankie da in ihrem eigenen Kopf der Hotellobby aus diesem Fahrstuhl steigt und dann diese Interaktion mit ihren Alter, wie hast du gesagt, mit ihren Alter Egi?
Ich habe keine Ahnung, was die Mehrzahl von Ego ist, aber es ist genauso wie mit Espresso, Espressi, sage ich als alter Egi.
Alter Egi, genau, auseinandersetzt. Also das kann natürlich auch nur funktionieren, wenn du nicht die Ernsthaftigkeit einer psychischen Erkrankung, die das ja immer mit sich bringt, so zentral in den Fokus stellst. Und das, finde ich, gelingt ihr hier auch ganz fantastisch. Tolle Sets, allein dafür macht es schon Spaß, ins Kino zu gehen. Wir wollen das nicht spoilern. Es ist nicht nur diese Hotel-Lobby, sondern es gibt noch ein paar andere Sets, die ähnlich Wes Anderson-esque liebevoll umgesetzt worden sind und in der Mitte natürlich Lena Urzhendowski, für die das eine ganz tolle Rolle ist, wie für jede Schauspielerin, die so verschiedene Persönlichkeitsfärbungen spielen und nach außen kehren darf, die ja nun auch mal gerade erst, dürfen wir nicht vergessen, 23 Jahre jung ist, aber uns unter anderem 2020 schon mit Cocon von Leonie Krippendorf so verzaubert hat. Du hast sie schon mal getroffen, ich hatte sie noch nie getroffen, also hast du mich großzügigerweise dieses Mal einfach mitgenommen zu ihr.
So bin ich. Ich sage erstmal hallo und herzlich willkommen bei Eine Stunde Film. Liebe Lena, schön, dass du bist ja ausnahmsweise nicht zu uns gekommen, sondern wir haben uns getroffen, so ein bisschen in der Mitte. Und ich muss das kurz erklären, falls es gleich schmatzt oder knistert. Hier stehen noch Halloween-Süßigkeiten vom Vortag auf dem Tisch. Es ist sehr verlockend, Stork, Schokoladenriesen und Werthers Echte. Mal gucken, wer zugreift. Ich habe, wir würfeln immer, wer die erste Frage stellen darf.
Würde sich dann so anhören ungefähr. Wenn ihr dieses Geräusch hört mitten im Gespräch, dann haben wir uns doch den übrig gebliebenen Halloween-Süßigkeiten hingegeben.
Und bei einem Schrei hätte ein Stork Schokoladenriesen meine Blombe rausgezogen.
So.
Ich habe beim Würfeln gewonnen, ich darf die erste Frage stellen. Wer bist du und wenn ja, wie viele?
Ich bin Lena Urzhendowski und ich bin eine 7.
Eine 7?
Ja, das ist jetzt so gerade aus meinem Bauch rausgekommen.
Okay, wer sind die anderen 6? Wer sind deine anderen 6? Wir wissen, wer Frankies andere Persönlichkeiten sind. Wen hast du in deinem Kopf, den du dann über deinen Fahrstuhl Richtung Hotellobby besuchst?
Naja, also es würde jetzt sehr lange dauern, das alles aufzuzählen, aber natürlich geht es auch mir und ich glaube, es geht einfach jedem Menschen so, dass man ja sehr, sehr viele, sehr unterschiedliche Seiten hat, die in verschiedenen Situationen eben so mehr nach vorne treten. Und natürlich bin ich gerade hier mit euch jemand anderes als nachher zu Hause. Und wenn ich ja mit Freunden irgendwo sitze, bin ich anders, als wenn ich mit meinen Eltern irgendwo sitze. Und genau.
Wie war das beim Spielen, diese Persönlichkeiten aus dir, also nicht rauszuholen, aber dann verschiedene Persönlichkeiten oder persönliche Charaktereigenschaften dann auch zu spielen und dann in dem Moment ja nicht nur Frankie zu sein, sondern das Kind?
Also grundsätzlich hat mir diese Rolle erstmal riesen Spaß gemacht. Schauspielerisch ist es ja ein Geschenk, sowas spielen zu dürfen. Und ich glaube, für mich auch in der Vorbereitung ging es dann vor allem darum, weil die einzelnen Rollen, die waren irgendwie sehr klar auch schon vom Drehbuch angelegt. Da ging es, glaube ich, eher darum, für mich auch immer wieder selbst zu überprüfen, wie viel Klischees ich dann auch im Kopf habe und dass ich nicht einfach auch so ein Abziehbild spiele, von was ich selber schon tausendmal irgendwo gesehen habe oder so. Aber vor allem Frankie an sich in den Momenten, wo sie, weil Frankie ist ja auch eine zutiefst unsichere Person eigentlich. Und da so ein, also wenn sie ganz pur mit sich selbst ist und da ja für sie auch so eine klare Idee im Kopf zu haben, wie ich das dann spiele, das war, glaube ich, fast die größte Herausforderung in der Vorbereitung.
Ich habe tatsächlich so 1-2 Minuten gebraucht, als ich Frau Franke das erste Mal gesehen habe, und habe wirklich mich gefragt, ist das Lena mit ganz viel Prosthetik und Make-up eventuell selbst? Und dann war relativ schnell klar, bist du nicht. Aber die Frage ist trotzdem geblieben, hättest du die am liebsten in verschiedenen Prosthetics und Make-up eigentlich gern selbst gespielt?
Interessante Frage, da habe ich nie drüber nachgedacht, weil es immer so klar war, dass das andere DarstellerInnen spielen in dem Hotel oder in der Kopfwelt. Um ehrlich zu sein, also Frau Frank ist ja die einzige Figur, die auch nie in die echte Welt kommt. Aber ich, für mich hat es, also mir hat es eigentlich total geholfen, dass andere Darstellerinnen diese ganzen Rollen gespielt haben, weil ich mich in der Vorbereitung auch sehr an denen orientiert habe. Also ich habe mich mit zum Beispiel Cecilio Andresen getroffen und habe sozusagen ihn gebeten, mir mal eine Szene vorzuspielen, wie er die spielen würde, weil ich bin ja dann am Set nicht da, wenn die diese, also teilweise gab es ja auch Szenen zusammen, aber es gab ja auch viel, wo Frankie dann auch gerade eben in der echten Welt ist. Und genau, habe ihn einfach gebeten, dass er mal so spielt. Und dann haben wir zusammen quasi Lenny gespielt und haben so, ich durfte quasi seine Körpersprache auch lernen zu imitieren und so, damit wir so gemeinsam eine Rolle entwickeln.
Das erinnert mich gerade tatsächlich an Aus deiner Haut. Aus meiner Haut, von den Schad-Brüdern, wo die sich ja auch ständig gegenseitig gespielt und gespiegelt haben. Du hast aber eben gesagt, du wolltest versuchen, die Rollen oder die Figuren, deine Figur so anzulegen, dass man sie nicht schon 100.000 Mal gesehen hat. Wie hast du das versucht, eben in diese Klischeefallen oder in so Abziehbilder nicht reinzustolpern?
Also ich glaube, ich hatte so das Bedürfnis oder so, was ich mir als Aufgabe gestellt habe, ist, einen roten Faden durch alle Figuren trotzdem zu führen. Und darum war es so wichtig, dass mir ganz klar war, was ist jetzt dabei aber Frankie? Was ist der Kern? Und dass ich halt ein Stück von Frankie auch in jeder Figur habe. Und natürlich ist es allein durch die Tatsache, dass ich eben eine Person bin und die alle dann ja in der echten Welt spiele und ich ja auch nur einen Körper habe. Und natürlich habe ich gewisse so Kleinigkeiten, die ich auch immer mache, wahrscheinlich auch, egal welche Rolle ich spiele, weil die einfach zu mir gehören. Aber das irgendwie so weitestgehend eben auch mit der Regisseurin und so zu besprechen und zu proben, dass man da eine Vision hat. Und dass das eben alles unter diesem Deckmantel Frankie bleibt. Und Frankie hat halt so gewisse Eigenheiten. Und die hat dann auch Ella, selbst wenn Ella irgendwie femme fatale ist und vielleicht eigentlich nicht diese Awkwardness unbedingt hätte haben sollen, weil Abziehbild femme fatale hat es vielleicht nicht. Aber Abziehbild Frankies Femme Fatale hat es dann halt schon.
Ja, weil es ja auch alles dann letzten Endes doch alter Ego bleiben mussten. Es hätten ja nicht Figuren sein können, die sich jetzt zu 100% von Frankie unterscheiden. Das ist ja, was du sagst. Trotzdem interessiert mich, wie hast du denn Frankies Kern gelesen? Weil ich finde es ganz schwer, den zu greifen, eben weil sie ja so ambivalent ist in dem, was sie tut und wie sie sich gibt.
Total. Also erstmal habe ich das auch gelesen und war einfach dachte irgendwie, okay, wow, will ich unbedingt spielen, ist ja sau spannend, aber ich muss das jetzt noch ein paar Mal lesen, erstmal das Drehbuch, um überhaupt selber irgendwie zu verstehen, was das alles bedeutet und so. Und dann bin ich tatsächlich irgendwie einen Monat so aufs Land, weil ich es manchmal ganz gut finde, so um wo einzutauchen, nicht so abgelenkt zu sein auch, und habe mich eigentlich wirklich sehr zurückgezogen, einfach nur mit dem Drehbuch und so Referenzfilme geguckt ein bisschen, die mir auch die Regisseurin genannt hatte, ihre Inspirationen und so.
Wie viele Wes Anderson-Filme waren dabei?
Tatsächlich war es eher so Richtung Charlie Kaufman, so
Adaptation, ich hätte jetzt auch Human Nature. Nach den Referenzfilmen gefragt, weil du hast, als wir im Büro heute kurz gesprochen haben, von M. Night Shyamalan die Glass Split, oh Gott, was war das, dritte Trilogie, ins Rennen gebracht.
Ja, wo es auch um so abgespaltene Persönlichkeiten ging. Natürlich viel düsterer als jetzt in eurem Fall, aber tatsächlich interessant, was das für Referenzfilme waren.
Also wie gesagt, also ich glaube so der Hauptfilm für Birgit Möller, also die Regisseurin, ist Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Das ist, glaube ich, einer ihrer Lieblingsfilme auch. Aber dann auch viele von den früheren Charlie Kaufman-Filme, Adaptation, Human Nature, so genau, zum Beispiel. Was war nochmal die Ursprungsfrage?
Wo du ihren Kern letzten Endes gefunden hast, weil ich das ganz schwer, die Figur der Frankie so schwer zu greifen fand.
Also erstmal ist es natürlich so, also eigentlich war die Rolle auf Ende 20 geschrieben und ich habe die gespielt 2021, haben gedreht, da war ich selber 21. Das heißt, so die Probleme auch von Frankie, auch so als Generationenabbild oder so, waren eigentlich eher auf späten 20ern. Ich hatte natürlich erstmal meinen eigenen Zugriff darauf und ich glaube, ich habe vor allem so im Kern gesehen, dass Frankie eigentlich ja super privilegiert lebt und fast so ein bisschen wie so auch so wohlstandsverwahrlost auf eine Art ist, weil sie so eigentlich auch sich so Probleme hat, sich selbst zu lieben oder wertzuschätzen, weil sie das Gefühl hat, sie hat ja alles und es wird ihr auch ständig gespiegelt und trotzdem ist irgendwas mit ihr geht's nicht gut, irgendwie psychisch ist jetzt keine Diagnose, aber es ist irgendwie einfach, hat sie ein Problem, in der Gesellschaft so richtig anzukommen.
Sie steht ja auch im Konflikt mit diesem Konsumzeitgeist, was Total. Du gleich in der ersten Szene merkst, ne? Wo sie sich beschwert, dass sie viel zu viele Klamotten hat.
Genau, und gleichzeitig gibt's aber halt auch Ella in ihr, die irgendwie einfach am liebsten, die halt Mode liebt und sich gerne schön anzieht. Und ich glaube, das hat ja jeder auch. Also ich interessiere mich auch für Mode und trotzdem habe ich das Gefühl, oh Gott, Umwelt und Klimawandel. Und das hat ja jeder diese Widersprüche in sich. Und bei Frankie ist es, also ich mag zum Beispiel diese allererste Szene in der Badewanne so gerne, wo sie unbedingt will, dass Katja ihr irgendwie so Krebs oder irgendwas diagnostiziert wegen ihres Leberflecks. Weil für Frankie ist das, glaube ich, so, wenn sie einfach eine klare Diagnose hätte, dann wäre es wenigstens okay, dass es ihr nicht gut geht. Dann sind alle so, ach so, du bist ja krank, ist so, dann wird es akzeptiert. Aber wenn du eigentlich alles hast und trotzdem nicht weißt, wohin mit dir und nicht weißt, wer du sein willst, was du für einen Beruf ergreifen willst, so in den 20ern, dann ist halt irgendwann das Verständnis auch aufgebraucht. Und irgendwo ja auch zu Recht. Und darum war es mir zum Beispiel auch wichtig, dass Frankie auch nicht nur irgendwie so die Mitleidstour fährt oder dass halt auch die Menschen um sie rum irgendwann ja auch spiegeln, vor allem ja auch Katja, so, okay, ja, ist nicht leicht, aber es geht auch nicht, dass du irgendwie auf Kosten von allen einfach die ganze Zeit nur rumholst. Und genau.
Aber es ist ja trotzdem irgendwie auch immer noch ein Problem unserer Gesellschaft, dass psychische Erkrankungen immer noch nicht wirklich, also nicht das gleiche, das klingt jetzt so doof, Standing haben wie ein gebrochenes Bein. Also wenn man sich irgendwie krank schreiben lässt, wenn man ein gebrochenes Bein hat, 4 Wochen nicht ins Büro kommt, sagen die Kollegen, oh Gott, du Armer oder du Arme. Und wenn du sagst, hier ein Burnout kann 4 Wochen nicht kommen, heißt es direkt, Memme, stell dich nicht so an, oder?
Also auf jeden Fall, ich habe schon, vielleicht liegt es aber auch an der Bubble, in der ich mich bewege, aber ich habe das Gefühl, dass es sich bessert. Also dass vor allem auch psychische Gesundheit mehr ein Thema wird und auch mehr akzeptiert wird, dass das ein tatsächliches Krankheitsbild sein kann. Aber klar, im Verhältnis zu, ich habe Grippe und ich stecke euch alle an, dann klar, sagen alle, ja, bitte, bitte bleibt zu Hause. ja.
Im Film ist es so, dass die Momente, die Frankie dann in ihrem Kopfhotel erlebt, eine unmittelbare Auswirkung haben auf die Szene, die danach kommt und quasi die oder der Persönlichkeitssplitter, der sich dann bei Frankie durchsetzt. Jetzt wissen wir ja aber von Drehs, dass nun mal eben nicht chronologisch gedreht wird, sondern meistens nach Sets. Das heißt, ich stelle mir vor, ihr werdet die Hotelszenen an dem Set am Stück gedreht haben und dann alles andere. Wie bist du in die Anschlüsse reingekommen? Hattest du eine Möglichkeit, die dann nochmal in einem Grobschnitt schon zu sehen? Oder musstest du dich wirklich einfach erinnern, wie war es im Hotel und wie kriege ich den Anschluss jetzt so hin, dass das wirklich fließt?
Also tatsächlich war das ganz schön verwirrend teilweise. Und ich glaube, da ist dann tatsächlich einfach auch so die eigene Vorbereitung mir wichtig oder hilft mir. Und da habe ich zum Beispiel auch viel gelernt durch die Seriendrehs, die ich hatte, weil da ist es ja noch viel krasser, wenn du so eine Figur über 8 Folgen und irgendwie eine Riesenentwicklung und dann drehst du vor dem Mittag irgendwie eine Szene aus der ersten Folge und danach direkt Anschluss irgendwie, weiß ich nicht, 10 Jahre später, Folge 8.
Um dann wieder zu Folge 3.
Genau.
Am späten Abend zurückzukehren.
Absolut. Und da ist es so, also das ist ja auch das Absurde am Beruf so ein bisschen, aber irgendwie auch das, was einen so reizt. Weil, also ich liebe meine eigene Kopfwelt sehr, um ehrlich zu sein. Ich bin total froh. Fantasie ist so das Schönste eigentlich. Ich weiß noch, ich konnte früher mal als Kind schlecht einschlafen und mein Vater hat mir irgendwann mal gesagt, aber der Moment vom Einschlafen ist der allerschönste, weil du kannst in deine Fantasiewelt abtauchen und niemand stört dich. Und das war irgendwie der Moment, ab wo ich irgendwie so gelernt habe, so total meine Kopfwelt und Fantasiewelt auch zu lieben und wertzuschätzen. Und das ist irgendwie was ich beim Drehen eben auch oft benutze, dass ich dann vor, wenn wir wieder nach Mittag zum Beispiel anfangen, nochmal ganz kurz mir einen Moment nehme, nur für mich, und einfach mir visuell und in meiner Fantasie vorstelle, auch die Szenen, die vielleicht ja noch gar nicht gedreht wurden, die kurz davor sind. Oder mich halt erinnere an das, was wir schon gedreht haben und dann so den Anschluss mir selber im Kopf baue.
Mit der Fantasiewelt ist total schön, das muss ich mir versuchen zu merken. Erinnere mich bitte nachher im Büro dran, dass ich es mir aufschreibe.
Ja, wenn du bei der Aufzeichnung des Podcasts wieder kurz davor bist einzuschlafen, dann werde ich sagen, jetzt Anna, jetzt ist der Moment.
Nee, eben nicht.
Wo du nicht in deine Fantasiewelt abtauchen darfst, wir haben ja noch ein kleines bisschen was zu tun.
Ich würde gern kurz noch über deine letzten Wochen mit dir reden. Du bist quasi frisch zurück aus den USA, wo du mit dem Film unterwegs warst und jeden Abend Podiumsgespräche hattest. Und ich finde sowas total spannend, mal über die Unterschiede der Rezeption von Deutschen und Amerikanern auf diesen Film zu gucken. Wie war das für dich?
Das war sehr interessant tatsächlich. Interessant fand ich vor allem, wenn teilweise auch vereinzelt Deutsche im Publikum saßen. Und dann war der Unterschied so am eindeutigsten eigentlich. Und ich hatte schon das Gefühl, dass der Film in den USA eigentlich fast besser ankam als in Deutschland. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, vor allem in den Fragen, die waren viel weniger so kleinteilig, was die Amerikaner gefragt haben, sondern ich hatte das Gefühl, dass die sehr viel erstmal offener gegenüber diesem ganzen Ansatz waren. Und so in deutschen Q&As kriege ich schon auch so oft so Fragen dann, aber in der Szene, das und das, wie kann das jetzt so und so gewesen sein? Also ist da nicht ein Logikfehler oder irgendwie sowas? Ah. Und wo ich so denke, verstehe ich so, dass man über sowas auch nachdenkt. Aber ich fand es schon auch irgendwie ganz schön, weil ich so viel hatte, irgendwie in den Q&As dort haben sich die Leute oft so auf den Flow eingelassen und einfach diese Prämisse gekauft, dass es halt ein Fahrstuhl gibt und dass man halt in die eigene Kopfwelt reisen kann.
Ist das ein Problem, was wir vielleicht mehr haben als andere, diese Form von Fantasielosigkeit, die du gerade beschrieben hast? Weil die ist ja wirklich manchmal markant.
Also das würde ich vielleicht gar nicht so sagen, aber ich glaube, was auf jeden Fall, was mir in Deutschland auffällt, ist, dass die Sorge, dieses Thema zu verklären, viel größer ist. Also, dass ich oft gefragt werde, okay, aber es ist keine klinische Diagnose. Wie kann man einen Film darüber machen, der dann so lustig und positiv ist? Das ist doch irgendwie ein falscher Ansatz für dieses Thema. Und ich verstehe das.
Gehorsam und so.
Genau, also ich verstehe die Vorsicht und ich finde auch, das ist total wichtig, dass man darüber spricht. Aber ich glaube, dass der Film, das ist einfach nicht, was dieser Film will. Also es ist ein bisschen wie, wenn man einen weiß ich nicht, wenn man ein Drama dafür kritisiert, dass es nicht lustig ist oder so. Und ich finde, in dem Fall ist es eben so, dass Birgit einen sehr lebensbejahenden Film machen wollte und der einen eigentlich so dazu animieren soll, sich selber nicht in Schubladen zu stecken und sich nicht zu kasteien, weil man irgendwie viele verschiedene Seiten hat. Und es geht eben ganz klar auch nicht um eine multiple Persönlichkeitsstörung als Krankheitsbild. Und das ist einfach so, ich glaube, das muss man einfach akzeptieren für den Film und dann kann man sich da auch reinwerfen.
Ja, es ist eine Präambel letzten Endes, ne? Und nicht sozusagen medizinisch beleuchteter Kern der Geschichte.
Genau, ja.
Was war die schönste Frage, die du bei den Q&As bekommen hast?
Die schönste Frage. Ich glaube, die schönste ist tatsächlich, was ich daraus mitnehme für mich selbst. Und ich habe bei diesem Film wirklich, wirklich sehr, sehr tolle Menschen kennengelernt. Und es ist nicht immer so, dass man beim Dreh, also es ist natürlich das Nonplusultra, wenn man auch noch die Menschen mag, aber zum Beispiel Sino Javid, der Hasi spielt, ist mittlerweile einer meiner besten Freunde geworden. Und irgendwie sind so über die Arbeit hinaus auch menschlich so richtig schöne Kontakte entstanden.
Trefft ihr euch manchmal und spielt ohne Hose Playstation?
ja.
Wie ist das, wenn du als junge deutsche Schauspielerin dann in so einem Zusammenhang in L.A. bist? Wirst du da dann schon auch zum Fangirl? Weil ich meine, wo kann man denn näher an der Legende Film dran sein, als wenn man dann wirklich mal dort ist? Oder war da gar keine Zeit für?
Also ich habe mir schon auch ein paar Tage noch genommen, weil ich einen guten Freund habe, der auch in L.A. wohnt und den habe ich noch besucht. Was total schön war, weil der da auch schon seit Jahren wohnt und mich so ein bisschen rumführen konnte und ich war dann nicht so lost. Und es war schon cool. Wir sind natürlich auch so durch Hollywood gelaufen und das Ganze. Aber irgendwie finde ich auch, ich glaube, wenn man nicht wirklich so in der Branche steckt vor Ort, ist es erstmal einfach eine riesengroße Stadt, in der du definitiv ein Auto brauchst, weil nichts ist fußläufig. Mhm. Und irgendwie gibt's auch kaum so richtig Kiez. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die Erfahrung dort zu sein total schön. Aber wenn ich da jetzt nicht Arbeit hätte, würde ich da nicht freiwillig hinziehen. Also ich finde das Stadtbild an sich, gerade wenn man so Berliner Kiez liebt und gewöhnt ist, ist es schon sehr, sehr anders vom Stadtbild und auch von, ja, irgendwie so vom ganzen Infrastruktur und Lebensweise her.
Aber es ist trotzdem von dir so eine Art Sehnsuchtsort? Also jetzt vielleicht nicht L.A. als Moloch, sondern einfach so dieses, das, was Hollywood vermeintlich ausstrahlt?
Also ein Sehnsuchtsort ist es nicht, glaube ich. Ich liebe schon auch sehr das europäische Kino. Ich spreche auch Französisch und ich liebe französisches Kino sehr. Ich glaube, da ist fast dann französisches Kino für mich mehr ein Sehnsuchtsort. Womit ich aber nicht sagen will, dass ich natürlich trotzdem es mega cool fände, mal in einer amerikanischen Produktion dabei zu sein. Und
für die Erfahrung alleine.
Ja, und natürlich auch einfach für die Bandbreite. Und so ist es ja kein Geheimnis, dass Karrieren auch nicht steil nach oben gehen, sondern irgendwie in Wellen verlaufen. Und es immer auch irgendwie Zeiten gibt, gerade auch wenn man dann älter wird und so, wo es wahrscheinlich auch mal schwieriger wird, interessante Rollen zu Angeboten zu bekommen. Und dann ist es natürlich ein Vorteil, je internationaler du auch aufgestellt bist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du vielleicht in einem anderen Land aber jetzt mal eine spannende Rolle kriegst. Und genau.
Jetzt ist das, was du im Augenblick machst zu Frankie Five Star, ist so die allerletzte Phase eines Films. Also er ist gedreht, er war in der Post-Production, er ist fertig, er kommt ins Kino, ihr macht die Promo dafür. Wenn das jetzt vorbei ist, bist du da schon in Gedanken bei einem nächsten Projekt, wie es weitergeht, was du als nächstes machst?
Ja, schon. Also das überlagert sich schon immer sehr. Was irgendwie auch eigentlich auch schön ist. Also ich mag das auch ganz gerne, dass man so einen Abstand hat. Also nach dem Dreh hätte ich ja niemals so jetzt über den Film sprechen können, weil ich wäre noch so, oh Gott, und die Szene und wer weiß, ob die überhaupt drin ist. Und jetzt habe ich so einen Abstand. Ich habe den Film auch gesehen, irgendwie auch mit vielen Leuten, auch mit der Regisseurin viel drüber gesprochen und so. Und es hilft dann schon auch in der Postproduktions- oder so Promotion-Phase. Und trotzdem ist es natürlich irgendwie auch schön, dass ich jetzt schon an was Neuem arbeite. Und eigentlich kann ich das ganz gut trennen. Also so, ja.
Und kannst du das auch ganz gut schon erzählen oder ist das noch sehr geheim?
Nö, absolut. Also ist ja immer die Frage, was man dann erzählt. Mhm. Ich muss jetzt mal nachdenken. Aber das ist, glaube ich, eh schon online. Also die vierte Staffel How to Sell Drugs Online Fast wird gedreht. Und dann macht ja Leonie Krippendorf einen neuen Film. Da wird auch gedreht, nächstes Jahr. Ihr
habt Popcorn zusammen gemacht.
Genau, ja. Und da wird, genau, der ist auch jetzt gerade in der Vorbereitung.
Da freue ich mich schon sehr drauf.
Und dann gibt es ja noch einige auch andere Filme, die jetzt abgedreht sind, die ich letztes Jahr gemacht habe, die auch kommen, zum Beispiel von Andreas Dresen, der neue Film über Hilde Koppi mit Liv Lisa Fries in der Hauptrolle. Ist, glaube ich, auch ein spannendes Kino.
Also sehr viele Gründe, um sich über eine Zukunft mit Lena Ojendowski zu freuen. Jetzt ab Donnerstag geht ihr bitte erstmal den Frankie Five Star, ein ganz fantastischer Film, der uns sehr gut gefallen hat. Genau wie dieses zauberhafte Gespräch mit dir. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Manchmal. Ja, aber hast du gemerkt? Ja, aber jetzt das manchmal habe ich jetzt so gesagt. Wie ich normalerweise an dieser Stelle jetzt sagen würde, Anna, führt uns das irgendwo hin?
Nee.
Nein, überhaupt nicht.
Ich überlege gerade, wie ich darauf antworte. Ich überlege jetzt gerade manchmal so zu betonen, manchmal, das klingt jetzt so, als würde ich sagen, Tom.
Ja, wünsche ich mir eine Zeitreise wirklich nur dafür, um an diesen einen Moment zurückreisen zu können, irgendwann kurz vor dem 9. Januar 2007, kurz bevor Steve Jobs das erste iPhone vorgestellt hat.
Ich habe jetzt gerade meinen Taschenrechner rausgeholt. Ich hätte jetzt fast gesagt, da war ich zarte 13. Es stimmt aber nicht, ich war zarte 23. So. Trotzdem, warum?
Weil eine Apple-Aktie damals, kurz vor der Vorstellung des iPhone, noch 4,17 Euro gekostet hat. Hätte ich also damals so alles Gesparte genommen, was ich hatte und mir vielleicht noch ein bisschen Geld dazugeliehen und sagen wir mal 10.000 Apple-Aktien gekauft für damals 41.700 Euro, kurz bevor Apple mit dem iPhone eine Medienrevolution eingeleitet hat, dann wären diese Aktien heute, ich habe es ausgerechnet, 1,6 Millionen Euro wert.
Ich habe schon gesagt, ich war damals 23. Ich hatte ungefähr 4,17 Euro auf dem Konto. Ich hätte mir eine Aktie kaufen können.
So, das aber ist, immerhin.
Immerhin. Das ist aber ein anderes Thema. Das ist so der alte Traum vom Vorherwissen, was eine Aktie später mal wert sein wird. Gibt es eine Menge Filme drüber. Wolf of Wall Street ist einer, Margin Call ein anderer, Wall Street sicher der berühmteste. Ja, und diese Woche kommt noch ein neuer dazu.
Ach du Scheiße.
Ich sage Ihnen, ich habe so etwas noch nie gesehen.
Ach du Scheiße.
Das ist das Verrückteste, das ich je erlebt habe.
Alles in Ordnung?
11 fucking Millionen Dollar? Was machst du damit? Holst du den Ferrari? What the fuck?
Oh, keine Schimpfwörter, Baby an Bord.
So ging es, weil es auch hier eine wahre Geschichte im Kern ist, vermutlich einigen amerikanischen Kleinanlegern im Corona-Sommer 2020, als sie zu Hause sitzend auf Reddit unterwegs waren, so ein paar Börsentipps notiert, in die GameStop-Aktie investiert haben und auf einmal Millionäre waren. Zumindest auf dem Papier oder bei den meisten halt in der entsprechenden Börsen-App, wo diese irrsinnigen Kurssteigerungen dann angezeigt wurden. Es gab ziemlich viel Trubel darum, haben wir hier bei uns gar nicht so sehr mitbekommen. Und weil es die perfekte David-gegen-Goliath-Geschichte ist, gibt es jetzt eben gerade mal knapp 3 Jahre später einen Kinofilm dazu. Der ist seit letztem Donnerstag draußen, heißt Dump Money, also schnelles Geld auf Deutsch, aber übersetzt das Dump, also dummes Geld. Damit ist übrigens an der Börse immer so Geld gemeint, das von Kleinanlegern irgendwo reingesteckt wird. Kommen wir noch zu, genau. Du hast den Regisseur auch getroffen, Craig Gillespie. Der hat unter anderem auch schon I, Tonya gemacht, einen Film, den ich auch sehr mochte damals. Cruella hat er gemacht und jetzt diesen hier. Für alle, die den Wirtschaftsteil in den Nachrichten aber immer überspringen, lass uns vielleicht nochmal aufdröseln, was genau da eigentlich passiert ist.
Ja, da saß ein einfacher Typ wie du und ich, Keith Gill, von Beruf Finanzanalyst der dabei kleineren Sorte, und Hobby-YouTuber im Katzenkostüm.
Ohne Hose.
ohne Hose, in seinem Keller und hat sich mit den ganz Großen der Wall Street angelegt. Der hat nämlich tatsächlich, also Paul Dano spielt diesen Keith Gill, im Hause, im Keller seines Einfamilienhauses, wo er mit seiner Frau und seinem Sohn wohnt, der hat sich so ein Homeoffice da eingebaut mit verschiedenen Monitoren, wo auch verschiedene Aktienkurse so drüber laufen. Es hat sowas Cockpit für Arme-mäßiges.
Ja, ja.
Und der hat da im Livestream auf Reddit gestreamt. Er hat sich immer eine Aktie rausgenommen und mal geguckt, ob es sich eventuell lohnen würde, da rein zu investieren. Also das klassische Für und Wider. Und hat das quasi live gemacht vor einem Millionenpublikum, möchte ich nicht sagen, zumindest nicht am Anfang, sondern vor einem 100er-Publikum. Und er ist über diese GameStop-Aktie gestolpert. Ich kannte GameStop in erster Linie aus verwahrlosten Shopping-Malls, sowohl in Amerika total, als auch in Deutschland.
Absolut, absolut.
Ich glaube, ich war noch nie in einem drin. Man
lief immer dran vorbei und war aber auch so ein bisschen peinlich berührt oder so ein bisschen mitleidig, weil wann immer ich an so einem GameStop-Ding vorbeigelaufen sind, waren da maximal 1,5 Kunden drin.
Vermutlich. Könnte das auch ein Grund sein, warum die Großen der Wall Street an GameStop nicht mehr geglaubt haben. Die Aktie war eigentlich negativ bewertet. Aber Keith Gill hat gesagt, wir probieren das jetzt mal und hat investiert. Er und seine Hunderte oder dann auch irgendwann Tausende Follower, die haben es ihm nachgemacht.
Retail-Trader sind bei GameStop eingestiegen.
Wir denken, das wäre eine gute Investition. Wie es aussieht, gibt es da einen, der die Käufer antreibt.
Wer ist dieser Volltrottel?
Ja, dieser Volltrottel, wie die Hedgefondsmanager ihn bezeichnen, der schafft es, die Aktie wirklich künstlich in die Höhe zu treiben. Das ist gut für ihn und seine Gefolgschaft. Das war schlecht für die Wall Street Millionäre, denn die haben wirklich Geld im Minutentakt verloren, weil die diese Leerverkäufe nicht mehr losgeworden sind.
Wir haben in den letzten Jahren eben schon angedeutet, einige Filme in diese Richtung mit dem Thema gehabt. Wir hatten die Neuauflage von Wall Street, wir hatten Wolf of Wall Street von Martin Scorsese, wir hatten Adam McKay's eher unterhaltsame Satire, The Big Short, so als Erklärvideo für die Finanzkrise. Wir hatten das zynische Money Monster mit Clooney und Julia Roberts.
Ach stimmt, den habe ich schon total verdrängt.
Ja, den gab es da auch noch. Der hatte ja auch sowas im weitesten Sinne mit einem Fernsehstudio zu tun, hat mich auch so ein bisschen an dieses verwahrloste Keller, jetzt an diesen verwahrlosten Keller da erinnert. Aber Dump Money ist ja schon anders als diese eher klassischen Börsenfilme.
Es ist kein Hochglanzfilm, es ist wirklich ein Film der kleinen Leute, es ist ein Ensemblefilm, also wir haben halt nicht nur Gill und die Hedgefondsmanager, wir sehen eben auch die kleinen Anleger. Ne? Wir haben einen GameStop-Mitarbeiter gespielt von Dane DeHaan, den ich dann irgendwann mal erkannt habe, als er die Maske abgenommen hat.
Die Augen haben ihn ein bisschen verraten.
Wir haben zwei Studentinnen, die investieren, weil sie hoffen, ihren Schuldenberg abzubauen. Wir haben eine alleinerziehende Krankenschwester, die mitten in der Corona-Pandemie, ich erinnere, der Film spielt 2020/21, nonstop rund um die Uhr gearbeitet hat. Und dadurch ist wirklich so eine emotionale Nähe, die auch getragen wird von den Schauspielern, um relativ hochkarätig besetzt.
Ja.
Also so die B-Liga, Paul Dano, Pete Davidson, America Ferrara, Anthony Ramos, Shailene Woodley.
Ja.
Und es ist halt wirklich einfach ein Film der kleinen Leute, die sich mit den ganz Großen der Börse anlegen.
Du hast gerade gesagt, und ich finde das sehr spannend, nämlich wie die Pandemie hier mit eingebaut und auch ja, bildlich umgesetzt wird. Alle oder halt wie tatsächlich auch damals so fast alle, es gibt so ein paar, die versuchen das zu umgehen, tragen Masken. Wir haben mehrfach diese klassische Geste im Film, wenn man sich so die Maske mit Daumen und Zeigefinger wieder über die Nase lupft, weil man sie dann doch vorher, du hast immer Nasenpimmel, hast du immer gesagt, ne?
Sowas habe ich nie gesagt.
So viele Nasenpimmel hier in der.
Aber tatsächlich glaube ich, also die Corona-Pandemie ist ganz wichtig, nicht nur für den Film. Es ist ja, wie müssen wir uns ein bisschen dran gewöhnen, dass es jetzt Filme gibt, die auf wahren Begebenheiten beruhen, in denen die Leute Maske tragen. Ohne die Corona-Pandemie wäre das vielleicht auch alles nicht passiert. Ne? Wir müssen uns überlegen, das basiert auf einer wahren Begebenheit. Und Gillespies Sohn, also der Sohn vom Regisseur, der hat selbst investiert. Die waren alle im Lockdown zu Hause. Und es waren zwei sehr nervöse Wochen zu Hause, in denen der Sohn wirklich konsequent am Handy hing und die Börsenkurse verfolgt hat. Weil, was wir jetzt bisher noch verschwiegen haben, es hat sich dann ja irgendwann wirklich die Börsenaufsicht eingeschaltet. Das Ganze ist vor Gericht gegangen. Es gab Kongressanhörungen. Das wurde ein riesengroßer Skandal, weil die Großen der Wall Street haben es nicht mit sich machen lassen, dass so kleine Volltrottel ankommen und ihnen das Geld wegnehmen. Und das ist auch tatsächlich dieses persönliche Element, das eine, dass Gillespies Sohn selber investiert hat. Das andere ist aber auch eben dieser gesellschaftliche Druck. Ne? Es ist ja auch spannend, wer die Masken trägt. Das ist schon ein Zeichen. Die Manager, unter anderem einer gespielt von Seth Rogen, nämlich nicht, aber das Personal dahinter, die einfachen Leute, die tun es. Es ist wirklich kein reiner Börsenfilm, sondern diese David-gegen-Goliath-Geschichte, in der ist mir auch, also ich habe dann auch irgendwann gemerkt, börsentechnisch, finanztechnisch muss ich das alles gar nicht verstehen.
Ganz wichtiger Punkt.
Ich habe es auch nicht verstanden.
Richtig, ja.
Es geht wirklich eher darum zu zeigen, dass die arbeitende Mittelschicht in dem Fall, weil sie ja wirklich auf die Barrikaden geht, keine Lust mehr darauf hat, betrogen zu werden. Und ich fand diesen Film wirklich, also so hingerotzt er wirkt von der Machart. Es ist unglaublich kurzweilig, es gibt ganz viele Memes, es gibt so kleine Erklärvideos, so Late-Night-Talk-Schnipsel etc.
Ja.
Der erzählt ja auch ganz viel über das, was er auf den Computerbildschirmen erzählt. Fand ich den trotz allem unglaublich emotional und mich hat er gehabt.
Absolut, mich auch, nämlich unter anderem genau aus dem Punkt, den du gerade angesprochen hast. Ich finde das oftmals verstörend bis nervig, weil ich mit Börse, mit Aktien wirklich gar nichts am Hut habe. Ich würde mich da wahrscheinlich einfach nur verzocken, deswegen lasse ich es von vornherein, aber mich schreckt das dann ab, wenn dann nur mit Fachbegriffen um sich geworfen wird und du nach einer Viertelstunde schon das Gefühl hast, du weißt überhaupt nicht mehr, was die Leute da machen, wie das geht. Das ist ja aber gar nicht der Kern. Ähnlich wie es ja auch bei Wolf of Wall Street nicht der Kern ist, zu verstehen, wie Börse funktioniert. Es geht um die Mechanismen drumherum. Die erklärt der Film auch hinreichend genug, finde ich, dass man dem Ganzen folgen kann. Und ich hatte zu dir noch gesagt, mein Eindruck war, dass der Film so ein bisschen eine Mischung aus Wolf of Wall Street und The Social Network ist. Und ich hatte keine wirkliche Begründung dafür, warum mir dieser Film ins Gedächtnis geploppt ist.
Jetzt bin ich gespannt.
Im Nachhinein habe ich gelesen, der Typ, der das Buch geschrieben hat, nachdem jetzt Dump Money verfilmt worden ist, der gleiche Autor, Name vergessen, war auch kein Bekannter oder so, der gleiche Autor hat damals das Buch geschrieben, nachdem The Social Network verfilmt worden ist. So, also gibt's da doch tatsächlich eine kleine Verbindung. Ihr könnt da sehr gerne reingehen ab Donnerstag. Du hast in Zürich mit dem Regisseur gesprochen, mit Craig Gillespie. Ich vermute, er hat dir keine wirklich brauchbaren Aktientipps gegeben, denn warum säßest du sonst immer noch hier?
Ja, leider nicht, ne? Oder auch besser nicht. Er hat aber damals auch tatsächlich richtig gelitten. Ich hab's ja schon erwähnt, ne? Einer seiner Söhne war involviert. Und das wollte ich dann doch nochmal genauer wissen.
We have two sons, but one of them was living with us. He's 24. And he got onto Wall Street bets very early. Like months in advance. So he was kind of following it. He was doing some other stock stuff as well. And he would pop in and be like, hey, Elon Musk just tweeted GameStop, it's gone up 8%. It's like he just kept giving his little heads up. Then we got into this 2-week period that was very intense. And he started out with a few hundred dollars, you know, so, but he was doing options very much like the college students. And he timed it on that one day that it went from 100 to almost $500, timed it perfectly with an option, got out the next morning. But the intensity of like checking the pre-markets at 6 a.m., getting on at 9 when the market's open, every 3 minutes checking when to feel like it's going to get out. I lived through all of that with him. And then the next day, Robinhood put a freeze on it. Stock plummeted. And the outrage that was happening online that he was filling me in on and showing me, and that incredible frustration and this real sense that the system was rigged against them. We followed all the way through to the congressional hearings. And that emotional journey is what I wanted in the film.
And when and how did you decide to turn that into the film?
You would think that I might have thought about it then. No, I did not. I was working on another project with Lauren Shooker Bloom and Rebecca Angelo, Chippendales. We'd been working on for 6 months. And we would meet regularly. And they would talk about this script that they were working on. I was fascinated with it because of what I'd lived through. But we were about to shoot another movie in just a couple of months. And suddenly that movie imploded and they sent me the script the next day. And they did such a beautiful job with it. It's like such a complex story that they needed to distill down to like, you know, a more simple narrative. And following this many characters, they did it so elegantly and so beautifully that I was immediately in.
There are a lot of films about stock market or financial issues. Wall Street, Wolf of Wall Street, The Big Short. And there's always the risk and the challenge to not overburden like the dumb audience like me, like I haven't heard about it.
Yeah.
And it's a challenge for you as a filmmaker to make it inclusive to someone who isn't that into it like you are. How did you take the challenge? What were the obstacles?
Interestingly, it's like, you know, Wolf of Wall Street and Big Short. Those movies are from the inside looking out. It's like it's with the banking community. It's with the bankers who have a, you know, obviously a knowledge about what's happening within the system. this is from the outside looking in. So we're dealing with regular people learning about it, but also on a very simplistic level, the stakes are incredibly high for them because of the way that this was trading. They've got life-changing opportunity here, you know, where you have a nurse that's on a nurse's salary and she's up $500,000 and like when to get out. It will completely change her life. So that's a very easy thing for people to relate to go on that emotional journey. But the other thing, I felt like this was so much larger than Wall Street. It was much more, obviously, COVID was the backdrop of this. COVID was something we'd all lived through. Lost loved ones, the disparity of wealth was right in everybody's faces with their isolation and the difference between the wealthy and the people that were the essential workers and marginalized and losing their jobs and no government aid. That was front and center. And I think because of that, this was the mouthpiece that they found to vent that frustration. And it happened to be a stock. But it was much more about the reality of everybody's lives in that moment. And it's been something I think it's changed now and it is a very constant narrative. It's happening with the strikes in Hollywood. It's happening with the strikes in other businesses across the country, protests that have been happening. Like the wealth disparity going on is really a strong narrative within this.
How would you describe your cinematic vision of the film?
It was, interestingly, I used my same DP, Nicholas Couts-Quintanis, who I did I, Tonya and Cruella with. But very quickly, I wanted to go on this emotional journey that was such a pressure cooker. It's like I would describe it to our production heads. It's like, I don't want to be able to breathe through this like 2-week period, like the second half of the film. It was so inherently stressful. So to have that pressure and to really like put the audience in that space, we ended up doing a lot of coverage, a lot of lock-offs, and a lot of inserts that our editor, Kirk Baxter, who has done all of David Fincher's films for the last 17 years, then has that sort of all of that information to use and really tighten and contract these scenes or intercut them as much as possible to really get that sense of pressure going. So it was a different way of working. On the previous films, we had the camera moving a lot. And in this, it was the opposite, really. It was like lock it off, give choices, and give like ways to move it editorially rather than with the camera.
How did the film change in the editing room then?
Surprisingly, it's funny, as I think about this now, looking back, it changed. There was quite an exploration in the edit room because to your earlier point of how do you make it accessible? The first cut of the film, a friend of mine turned to me and I like to show the movie very early on to friends and family and get feedback. And 3 weeks after we finished the movie, I thought you would need a lot of information. I thought the audience would want to know exactly where the stock is and what's going on. He turns to me and goes, I just feel dumb. There's a lot of terminology I wasn't tracking. And then so we started stripping that out. And then also we had characters explaining a lot of things and realized it was better coming from the internet. It was better coming from the news anchors, the talk show hosts, because they could explain it in a very succinct way, very quickly. One, and two, you get to see the enormity of the conversation that's happening and how it's growing, you know, going from like online memes, TikToks to like financial news and then to mass media, to the White House coming out and talking about it. You just see the scale of this conversation escalating. So all of that, we actually hired a team of people to pull all of this real footage that we would have hours and hours of. And when we got to a point in the film we needed to explain something, we'd dive into all of that and go through it all and look for pieces that would clarify things, but in an entertaining way.
You mentioned COVID and the pandemic earlier, that the pandemic was kind of one reason why this all could happen. And it was not the first, but one of the first films I saw recently where everyone's wearing masks, obviously. Yes. But it took me like a couple of scenes till I figured out that Dane DeHaan is Dane DeHaan.
Yes.
Because he's covered all the time. How did this help you not play with the actors, but acting-wise and directing your actors and putting masks on them for the story?
It was an interesting thing. Honestly, it was naively. I started shortlisting the movie with my DP, and we get to the train scene, and it's Paul Dano, and I'm like, oh, you won't be able to tell it's Paul Dano with his mask on. So it's like, all right, let's give him a coffee so he can take a drink, because everything's got to be, you know, we're very familiar with the protocols during COVID, so you have to, like, like stick to those. It's like the next scene was with America Ferrera. She's a nurse. There's no way she's going to take her mask off in a hospital setting, but they have a long bit of dialogue to do. So then it was like, okay, we can have them on a lunch break. They need to be in an enclosed space, but they can have their mask down while they eat. We get to see their faces. And then on the flip side, it was really fun not to reveal Dane DeHaan till late in the movie, which was actually Dane's idea when we talked about his character. I love to sort of collaborate with our actors, and with him, he's like, hey, can I have adult braces and a rat tail? I said, I love it, yes. And then later on, he called, he's like, can I not reveal it till late in the film? So having also that, you know, it worked on multiple levels, that anonymity for management, and then just, you know, and then the other thing with the mask was another way to show the wealth disparity, because you would see the wealthy hedge fund people not wearing masks, but all of their staff having to wear masks. They would be in Florida where there were no masks. So I think it was stuff that people would clock subconsciously very quickly, that dichotomy.
What did you personally learn about Wall Street?
I was not to really, once we got into the actual mechanics of what happened with Robin Hood, the freeze that happened, how Citadel works within that world, and you know, and the bailout. It's like that was fascinating to really sort of understand why this happened, and that was an evolution for me.
Did you gain trust in it, or
I think there's definitely more transparency that is needed. I think that's the frustration and the anger that everybody's feeling, because it was something that there were threads that wanted to be connected, but then it didn't seem like it was resolved in the congressional hearings, and then for nothing to happen, I think in some ways validates the feeling that this, you know, this online community has.
It's not only about the stock market. What are for you the universal themes of the film?
It is much more commentary on society and this wealth disparity that's happening now, and the frustration of like losing our middle class and not being heard. And that, to be able to keep that debate going, to be able to keep that active, whether it's with Wall Street or whether it's with government, I just hope it helps fuel that.
In your filmography, it seems like you have a big heart for outsiders, like I, Tonya, Cruel, now Dump Money. What interests you in characters?
I need to figure that one out. Yes, it was not necessarily intentional. I mean, it's all the way back to Lars and The Real Girl as well. But clearly I'm connecting with the outsider or the underdog in a way. It just seems to be where my empathy goes. We'll find out. I'll probably have to do some therapy to dig into that.
But another repeating thing is stories which are based on true events.
Yes, not deliberate, but crazily, truth tends to be, you know, stranger than fiction. And there's, I think also within that sense of the underdog or the outsider, when you can take an individual that's been like an ordinary person that's been put under extraordinary circumstances, you get to relate to it in a way and look at it and be like, well, how would I behave in that situation? You know, and that's always fascinating, to be able to put ourselves in those shoes or skates.
What do you wish for? Does the audience take with them from Dump Money?
Just to continue this conversation of demanding change and being demanding transparency. But again, not just within Wall Street. This is a much more larger conversation about the wealth disparity going on in the world.
Thank you very much.
Thank you. It's a pleasure. I like your jacket.
Thank you. It's vintage.
Das Kompliment über meine grüne Lacoste Retro Tennisjacke aus den 80ern, die musste ich einfach dran lassen. Übrigens gekauft in Kreuzberg für 25 Euro in einem Second-Hand-Laden, ne, bevor du denkst, ich hätte da ein Vermögen rein investiert. Der Mann hat immerhin bei Cruella so viele Kostüme schneidern lassen, wie ich in meinem Leben nicht mehr tragen kann.
Das ist richtig, und auch Kostüme, die ich vielleicht selbst in Kreuzberg nicht mal tragen würde, wenn ich an den Film zurückdenke. Ihr habt auf jeden Fall gleich zwei gute Gründe, diese Woche ins Kino zu gehen. Der eine heißt Dump Money, der andere heißt Frankie Five Star.
Und Francis Lawrence und Nina Jacobs sind zwei weitere sehr gute Gründe, auch nächsten Mittwoch wieder eine Stunde Film zu hören. Die beiden sind nämlich verantwortlich in Regie und Produktion für das Prequel zu Die Tribute von Panem, The Ballad of Songbirds and Snakes, startet nächste Woche im Kino. Und während du dich irgendwo wieder in der Weltgeschichte rumtreibst, muss ich mit Francis Lawrence und Nina Jacobs alleine reden.
Es tut mir leid, dafür habe ich aber auch schon mit Susanna Vogel gesprochen, Regisseurin von Cat Person, ein Film, der auf einer Kurzgeschichte aus dem New Yorker basiert, die nächste Woche auch ins Kino kommt.
Bis dahin, lasst ihr es euch bitte gut gehen und passt schön auf euch auf. Macht keinen Quatsch, bleibt gesund, guckt auf gar keinen Fall irgendwas, was wir nicht auch gucken würden.
Hauptsache es Film.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.